Ja, herzlich willkommen zu Bright New Future, zu einer neuen Ausgabe hier wieder in der Küche von Olli.
Hey.
Ist neben mir.
Moin.
Moin. Und wir haben
heute. Rudi kaut noch.
Rudi kaut noch. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Einen Freund des Hauses. Wir kennen uns. Eigentlich bin ich der Freund deines Hauses. Nein, ich bin immer bei dir, aber du bist jetzt auch hier in der Küche. Rudi Höfert.
Ja, hi Frank. Schön, dass ich heute da bin.
Hier im Hause von Olli. Ich habe eigentlich nichts damit zu tun, aber ich begrüße dich einfach mal. Du bist Geschäftsführer von der Absolut Software und bist quasi ein Techie.
Ja, genau. Wir machen ja ein bisschen E-Commerce-Geschichten bei uns, bei Absolut. Und dann haben wir noch den Bereich, wo wir uns mehr mit besonderen Zukunftsprojekten beschäftigen. Das ist einerseits VR und die andere Geschichte ist Roboter, Machine Learning, diese beiden Bereiche. Obwohl im Moment natürlich noch der meiste, also Geld verdient wir mit den klassischen Geschäftsfeldern, E-Commerce, Shops, E-Learning-Systeme, Apps, was es da so alles gibt.
In den anderen Spaß tasten sich die Leute immer nur langsam ran. Das Ding ist einfach mal für die Zuhörer, Rudi und ich, wir arbeiten auch zusammen.
Genau.
Mhm. Rudi ist der Nerd und the Machine.
Aber er kann auch reden, das ist gut.
Ja, ich bin der Quatsch, genau.
Also du bist wirklich, was hast du gelernt oder studiert? Oder wo ist der Background? Also Programmierer oder was ist man, wenn man du ist?
Achso, ja genau. Du lebst auf in einer Zeit, wo es noch nicht so viele Computer gibt. Dann langweilst du dich und sagst, es gibt erste Mikrochips, da musst du irgendwas mitmachen. Dann lötest du deine ersten Computer zusammen.
Und das gelötet noch.
Genau, damals gab es dann Bausätze, musstest du den Prozessor kaufen, die Platine, dann hast du sie so zusammengelötet, dann hattest du auch keinen Bildschirm, dann hattest du so ein, wie beim Taschenrechner, so Hexadezimal-Displays, ne? Und dann, wenn du den Computer ausgeschaltet hast, war dein Programm auch tot und konntest auch nicht wirklich was irgendwie Vernünftiges anzeigen. Und, aber so hast du dann, so habe ich damals angefangen, weil es irgendwie cool war.
Mhm.
Und das war Ende der 70er. Und genau, dann habe ich natürlich als alter Star Trek-Fan, gab es dann irgendwie ein paar Star Trek-Filme mit Spezialeffekten, die im Computer gemacht waren. Und ne, als junger Dude, was machst du? Denkst du, das musst du auch machen, weil das total super ist. Und dann versuchst du deinen Rechner so aufzurüsten, dass du das da auch machen kannst. So viel Geld hast du natürlich nicht. Genau, deswegen hat es nur gereicht für so einen sich drehenden Würfel als Drahtgittermodell auf dem abgehalfterten Fernseher, das ging dann gerade. Man musste dafür aber noch stundenlang die Listings eintippen, weil dann musstest du noch die Zahlencodes für den Computer direkt in die Speicheradresse reintippen. Wenn du da was falsch gemacht hast, musstest du von vorne anfangen.
Nein.
Genau, aber ne, so.
Aber da warst du dann wochenlang dran, bis du dann diesen Würfel hattest, oder?
Mehrere Tage, also ein Würfel zu rechnen ist nicht so schwierig, aber dann hat sich das Ding tatsächlich gedreht auf dem Bildschirm und du warst
dann... Das war dann das Erfolgserlebnis?
Ja, es war super.
Ach, das ist der Hammer, ne? Ja, genau. Wenn man sagen, boah, du bist bekloppt, das zu machen.
Ja, genau.
Aber damals war das...
Ja, genau. Ach, ja, stimmt. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, cool, dann gehst du einfach nach Amiland, studierst ein bisschen Informatik, gehst nach Amiland, gehst in irgendeine Spezialeffekte-Firma, am besten Lukas, da wo sie Star Wars machen, und programmierst dann ein bisschen rum und kannst ein bisschen an den Spezialeffekten machen. Dann... Während des Studiums konnte ich dann irgendwo arbeiten, wir haben dann viel Geld verdient, dann dachte ich, okay, verschieb's noch ein bisschen, machst du einfach hier ein bisschen Computergrafik, machst hier ein kleines Programm und gehst dann später rüber. Und dann zog sich das ein bisschen hin und dann habe ich gesagt, verschieben wir noch ein bisschen weiter, machen wir einfach hier ein Programm, vertreiben das weltweit, ist alles super. Dann haben wir irgendwie so ein Rendering-Programm geschrieben, das macht aus drei hübsche bunte Bilder, also wie so ein Kino, ne? Also Spezialeffekte, das war Anfang der 90er. Und das haben wir dann sozusagen weltweit vertrieben. Sogar die NASA hat es gekauft.
Ach,
also es bedeutet jetzt nichts Großartiges. Irgendwelche Dudes bei der NASA machen eine Visualisierung für irgendwas und kaufen sich halt allen möglichen Kram zusammen. Aber unter anderem auch unser Programm.
Das hat 1995 gekostet, aber die NASA ist euer Kunde.
Genau.
So ungefähr.
Genau. So, und das haben wir dann ein bisschen weitergemacht, irgendwie bis 2000. Und also immer wieder das Programm ein bisschen verbessert und ein bisschen hübscher gemacht, sodass du noch tollere Bilder machen konntest. Und dann kam aber auch die erste Internetblase auf. Und dann haben wir gesagt, ach, da spielen wir auch ein bisschen mit. Was machen wir da eigentlich? Und damals war dann ein Geschäftsfeld, da gab es ja unmöglich viele Ideen. Und wir haben gesagt, ach, wir machen solche Chatterbots auf der Webseite. Das heißt, die beraten dich dann ein bisschen. Also nichts besonders Komplexes, aber halt eine lustige Interaktion für den Nutzer. Dann haben wir da zuerst ein Programm eingekauft, das war aber schlecht, dann haben wir es kurz nachgeschrieben, haben dann dafür Geld kassiert vom Kunden und gesagt, du musst unser Programm nehmen, das ist jetzt besser. Das hat er dann auch gemacht, haben wir gedacht, ach super, das können wir ja ne, vervielfältigen, daraus machen wir ein Businessmodell, werden reich, gehen an die Börse, alles super. Genau, das hat dann nicht ganz so geklappt, weil 2000 ist dann ja, nachdem wir relativ weit waren in der Finanzierungsrunde, ist dann halt zusammengekracht, okay, aufgehört. Dann wieder ganz normal Geschäftsprogrammierung gemacht, Internetseiten, irgendwelche Workflow-Prozesse für Firmen und so weiter und so fort. Und haben dann wieder ein paar Jahre gemacht, dann haben wir irgendwie irgendwann gesagt, wir müssen mal wieder was machen, was ne, unserer Leidenschaft entspricht. Und Leidenschaft ist halt, also jetzt in unserem Kontext war immer Computergrafik und künstliche Intelligenz. Warum künstliche Intelligenz? Weil es irgendwie auch damals schon in den 80er Jahren gab es Expertensysteme und die Jungs haben gesagt, Expertensysteme werden bald die Menschen outperformen. Hat nicht ganz funktioniert, aber...
Wir probieren es in 30 Jahren nochmal.
Genau. So, und während des Studiums habe ich dann halt auch da ein bisschen was gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist im Moment cool, was können wir machen, was wollen wir machen? Und dann haben wir gesagt, okay, Computergrafik ist eine Variante, aber damals gab es nichts Cooles, irgendwie 2010, 2011, haben wir gesagt, okay, Roboter ist eigentlich das angesagte Themenfeld für uns. Und dann haben wir kurz überlegt, wir machen es ja, weil wir Bock drauf haben und wie ist jetzt die, wie können wir daraus ein Businessmodell machen? Und haben gesagt, okay, was wir, klassisches Problem, deine Eltern werden alt. Du musst dich mehr um sie kümmern, hast aber nicht so viel Zeit, was kannst du machen? Stellst dir einen Roboter hin, der kümmert sich ein bisschen. Mit denen kann, ne? Deine Eltern spricht er an und so weiter, die haben Gesprächspartner, wie so ein Alf in der Küche.
Und nicht so flauschig.
Ja, genau. Ja, dann haben wir mal eine Förderung beantragt, haben mit 4 Leuten dann 3 Jahre dran gearbeitet, so einen Roboterkopf-Prototyp zu machen. Das sah halt aus wie so ein kleines Kindchen, wie so ein kleiner Kindskopf, so mit ein bisschen Kindchenschema. Und die ganzen alten Omis gesagt, oh, das ist ja süß, du kannst auch streicheln.
Die kannten Chucky halt noch nicht.
Ne? Ja, genau. Ja, dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir ein bisschen mit Intelligenz ausgestattet, also dass er ein bisschen sehen kann, dass er dich ein bisschen erkennen kann, dass er dich auch mal wiedererkennen kann, nicht nur, dass Olli da ist und dass Frank da ist, sondern dass er dich vielleicht auch mit Namen, dass er euch mit Namen ansprechen kann.
Wie funktioniert sowas?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir können es eigentlich, also dahinter stecken, in dem Fall machst du, wenn du jetzt irgendwie in so ein Mikro reinsprichst und dann hast du so, ich weiß nicht, ob du die kennst, so Oszillographen, dann ist das so eine Wellenform. Also dann kommt so ein gezittertes Kram. Ihr habt am Mikrofon ausgehabt, so eine Spannung, die geht immer hoch und runter. Wenn ihr sprecht, dann seht ihr so hoch und runter Wellen. Das transformiert ihr ins Frequenzspektrum. Okay, das ist jetzt zu viel, aber...
Ich bin raus.
Ja, genau, ist egal. Ihr habt dann irgendwann, ihr macht mit den Signalen irgendwas und dann habt ihr so künstliche, dann habt ihr so neuronal, so ein Neuron. Ne? Was in eurem Kopf ist, sind Neuronen, ganz viele Neuronen. Machen wir ein einfaches Beispiel. Ich bin eine Bank und gehe mir jetzt 10 Jahre zurück und die Leute kommen zu mir, bringen ihre ausgefüllten Überweisungsträger zu mir und ich muss das dann in den Computer eintippen und dann die elektronische Überweisung machen. Und sagt, habe ich keine Lust zu, das source ich out. So, und dann mache ich Folgendes. Frank, du brauchst Geld und mietest dich so bei Amazon ein als maschinischer Arbeiter und ich schicke jedem und von dir miete ich noch 10 dazu. Und von jedem... Von dieser Kontonummer schicke ich immer eine Zahl. Und du musst immer, wenn du die Zahl bekommst, auf Ja oder auf Nein drücken, wenn es eine Null ist. Weil du bist nur für die Nullen zuständig.
Ach.
Dann machst du das und andere Dudes sind für die anderen Zahlen zuständig. Na, dann machst du das und dann kriegst du mal eine Null und manchmal kriegst du eine Eins und sagst du Nein. Bei der Null sagst du Ja. Und dann sagst du, das ist ja total trivial und doofe Arbeit. Das möchte ich jetzt gerne automatisieren.
Ja.
Genau, also nimmst du mir eine kleine Kamera, die hat irgendwie... 5x5 Pixel Auflösung. Und aus jedem Pixel kommt ein Stromwert raus. 0 Volt, wenn es dunkel ist, und 1, wenn es hell ist. Dann schreibst du das auf ein weißes Blatt Papier. Und da, wo das Pixel drauf zeigt und da nichts drauf ist, dann sieht er weiß und gibt er 1 Volt. So, und jetzt hast du also 5 so quadratische Pixel, die gucken genau auf dieses Ding rauf. Und jedes von diesen Ausgängen, kaufst dir ein Neuron mit 25 Eingängen und verbindest jedes Pixel mit dem Draht mit diesem Neuron. Super. Und dieses Neuron hat einen Ausgang. Da kommt nämlich auch eine Spannung raus. Entweder 1 oder 0. Jetzt machst du noch was und zwar kaufst du dir 25 Lautstärkeregler. Das sind Widerstände, also Lautstärkeregler in der Stereoanlage. Und die schaltest du zwischen deinem Pixel und diesem Neuron. Was du jetzt machst ist, du nimmst 10 Nullen, die irgendjemand geschrieben hat, unterschiedliche Leute, dann hältst du deine Kamera darauf, sodass diese Null komplett von diesen 5x5 Pixeln überdeckt wird und an deinen Ausgabeneuron schaltest du eine Lampe an. Und die soll immer leuchten, wenn es eine 0 ist. Und die soll nicht leuchten, wenn es eine 1 oder eine 2 oder 3 oder 4 oder 5 ist. Und was du jetzt einfach machen musst, ist, du nimmst die erste 0 von dem ersten Dude, der so eine 0 malt, guckst nach, leuchtet die Lampe oder nicht. Und wenn die nicht leuchtet, dann drehst du an diesen 25 Lautstärkereglern, bis das Ding leuchtet. Dann nimmst du das nächste Beispiel von dem nächsten Typ, der auch eine 0 gemalt hat. Und das leuchtet dann wieder nicht. Und dann drehst du diese Lautstärkeregler ein bisschen nach. Und was dieses Neuron nur macht, das guckt, wenn genug Spannung bei meinen 25 Eingängen ist, dann schalte ich mal nach draußen eine 1, sodass die Lampe leuchtet. Und wenn da nicht genug Spannung ist, dann mache ich das halt nicht. Dann ist es dunkel. Das ist ein Neuron. So. Krass.
Genau. Alle mitgekommen?
Ja, das ist die simple Funktionsweise. Und dann sagst du, weil das jetzt ja alles toll funktioniert, dann kann ich auch die anderen Zahlen machen. Und dann sagt die Bank, ja super, du bist so schnell, Frank, jetzt machen wir die anderen. Was machst du? Baust du das gleiche Ding nochmal für Einsen, für Zweien, für Dreien, für Vieren, für Fünfen? Was du dann halt machen musst, muss man diese Lautstärke regeln.
Dass er wirklich jede Form der 2 als 2 erkennt.
Genau.
Das ist, genau, also weil meine 2 sieht anders aus wie Ollis 2 und deine 2.
Genau.
Okay.
Und das machst du einfach, indem du mit diesen Lautstärkereglern rumdrehst.
Okay, okay.
Und dann sagst du dir irgendwann, ich muss ja viel rumdrehen, ne? Weil es gibt ja nicht nur 10 Leute, die eine 2 malen oder eine 0 oder eine 1, sondern es gibt 100 Leute, dann gibt es auch ein bisschen mehr. So, aber dann machst du das für jede Zahl, drehst du mal die Lautstärkeregler und dann denkst du dir, das muss doch auch einfacher gehen, ja, weil ich keinen Bock habe, immer diese Lautstärkeregler zu drehen. Und dann guckst du in dein Mathebuch und da steht, wenn das Ding nicht richtig eine 1 liefert, obwohl das leuchten sollte, dann messe ich mal kurz die Spannung, dann ist das nur 0,7 Volt, sollte aber 1 Volt sein. Und dann kann ich mit einem simplen Trick diese 0,3 Volt, die ja praktisch fehlerhaft sind, kann ich automatisch an meine Lautstärkeregler ranbappen irgendwie mit noch einem anderen Draht und die stellen sich dann automatisch ein. Also musst du praktisch gar nichts mehr machen. Du musst einfach nur mal diese Beispiele, die du hast, musst du sagen, okay, du bist falsch, jetzt musst du dich ein bisschen zurückdrehen und dann geht alles von alleine.
Mhm.
So, und wenn du dich fragst, wie funktioniert das bei Google, bei Facebook, wie funktioniert überhaupt so ein Gesichtserkennungsalgorithmus? Das funktioniert genauso, dass viele kleine Neuronen, die mit vielen kleinen Lautstärkereglern ausgerüstet sind.
Ganz vielen wahrscheinlich.
Mit sehr, sehr, sehr vielen. 60 Millionen, 100 Millionen, eine Milliarde, 100 Milliarden. Und dann kannst du, ne, genau, die verschaltest du nur noch mal ein bisschen hintereinander und kreuz und quer und so weiter und so fort. Das ist ein künstliches neuronales Netzwerk. Und je mehr Schichten du hast, du kannst also nicht nur ein Neuron, also du machst logischerweise nicht ein Neuron, sondern du hast immer eine ganze Palette von Eingabeneuronen, wo du deine ganzen Eingabewerte jetzt bei den Zahlen halt die Pixel reintust. Und die verbindest du, dann machst du noch eine zweite Schnur mit deinen Neuronen, die verdrahtest du dann auch ganz wild, auch wieder mit Lautstärkereglern dazwischen. Und dann machst du noch eine dritte Schicht und noch eine vierte Schicht und noch eine fünfte Schicht und zum Schluss hast du deine Ausgabeneuron, das sagt mir, das ist Olli, das ist Frank. Bums. Das hast also nachher ganz, ganz viele kleine Lautstärkeregler.
Es ist immer Lautstärke.
Lautstärke steht für Widerstand.
Okay, also ja.
Okay, so Intensität.
Genau.
Okay.
Genau.
Mhm.
So, und so funktioniert ein künstliches neuronales Netz. Und der Trick ist, wenn du jetzt sagst, irgendwie, wenn du jetzt ein junger Mann bist und sagst, das ist ja eine super interessante Sache, was mache ich dann, was muss ich machen, um da reinzukommen, bei Google reinzukommen, da studiere ich natürlich erstmal Informatik, dann mache ich noch ein bisschen Mathematik und dann muss ich Bock haben, viel auszuprobieren, weil wir haben hier nicht eine normale Wissenschaft, sondern ich muss ein bisschen Mathe schlucken, cool, und dann muss ich ausprobieren. Das heißt, was du machst, ist die ganze Zeit ausprobieren, wenn du ein Problem hast. Wie gibt es einen Trick, wie ich sie noch besser einstellen kann, damit es dann funktioniert. Ja, das ist das ganze Geheimnis, aber schockt total.
Aber was kann man in solchen künstlichen Gehirnen alles so machen? Also außer Gesichter und Einsen und Zweien und Dreien zu erkennen.
Genau. Nehmen wir an, ich habe ein Shopsystem. So, also ich bin Amazon.
Ja.
Das will ich wissen. Oder ich bin Netflix, aber Netflix ist cooler.
Ja, so, genau. Amazon ist alt.
Ja, genau. Genau, was mache ich? Ich tue da jetzt mal irgendwie ein paar Serien rein. Und dann gucke ich mir an, wer guckt das? Und dann versuche ich die Leute dazu zu bewegen, einen Kommentar da reinzuschreiben.
Mhm.
Und mit Glück kann ich denen auch sagen, was man auch machen, nicht nur einen Kommentar, sondern vielleicht gibst du denen auch noch ein paar Punkte.
Mhm.
So. Was will ich damit machen? Ich will letztendlich, wenn ich dann eine Serie habe, wenn ich mir überlege, ich packe jetzt eine neue Serie rein, wird das erfolgreich, wird das von den Leuten geguckt, weil das entscheidet ja darüber, ob die Leute tatsächlich reinkommen, dann möchte ich vorher wissen, ob die Leute das gucken. Also was mache ich für jede Serie? ich mache eine Excel-Tabelle auf, mache ein Blatt auf und schreibe in jede Zeile rein, das ist jetzt ein Action oder ist das ein Action-Krimi, ist das eine Liebesserie, ist das so und so, ist das ein Western, ist das eine Action mit Schießen, Action mit Schwert und so weiter und so fort. Da habe ich also irgendwie 10 Zeilen, wo ich mir irgendwelche Attribute gemerkt habe. Und dann mache ich in jede Spalte, schreibe ich oben den Namen der Serie rein. Da habe ich also 10 Serien zum Beispiel. Und dann gucke ich in jeder Zeile für diese Serie nach, ist das eine Action-Serie, wo geschossen wird. Dann schreibe ich da rein 0,5 zum Beispiel. Und ist das auch ein bisschen mit Liebe, mit Romantik. Dann schreibe ich da auch wieder einen Wert rein und so weiter und so fort. Und für jede Bewertung, und dann mache ich Folgendes, dann gucke ich mir die Bewertung an von den Leuten. Die Leute gucken sich in die Serie und sagen, oh, ist super. Schreiben da viele Worte rein und sagen, gebe ich 5 Sterne. So. Und dann mache ich einfach aus diesen Bewertungen, diese Jungs, die Leute gemacht haben, gucke ich nach, für jede, was sich das ja auf eine Serie bezieht, es gibt eine Gruppe von Leuten, die das cool finden und eine Gruppe von Leuten, die das cool finden.
Dann cluster ich die Menschen.
Genau. Ja. So. Und das kann ich irgendwie per Hand machen mit einer Excel-Tabelle. Das Problem ist, irgendwann werden es relativ viele sehen und irgendwann werden es relativ viele Attribute, die ich da vergeben muss. Und was wir letztendlich noch machen, wie das funktioniert, ist irgendwie ganz simpel. Ich mache, wenn ich mir das auf ein Blatt Papier aufmale, das simpelste Beispiel ist immer, du machst eine Immobilienseite und willst wissen, wie viel Quadratmeter kostet so ein Haus oder ne, wie viel 40 Quadratmeter Haus kostet so und so viel, 100 Quadratmeter Haus kostet so und so viel. Dann hast du ein paar Daten, hast dir 10 Häuser angeguckt, die haben unterschiedliche Quadratmeterzahl und dann willst du jetzt für das 7. Haus oder das 11. Haus wissen, wie teuer ist das Ding. Und dann malst du es als auf deinem Rechenblatt auf und ziehst eine Gerade, wenn du Glück hast, sind die Punkte um diese Gerade irgendwie verteilt und kannst du sagen, ja, genau. Und dein Machine Learning-Algorithmus macht bestimmt genau diese Gerade, dass die irgendwie gut ist. Das machst du natürlich auf dem Papier auch, weil du siehst, die Punkte sind da, ziehst eine Linie, ja, passt ungefähr. Die Punkte sind nicht so weit von der Linie entfernt. Dein Maschinenalgorithmus sieht das Ding ja nicht wirklich, aber macht eigentlich genau das, was du auch machst, nämlich guckt, wie weit sind denn die Punkte entfernt von der Geraden und nimmt also immer diesen Abstand, addiert die alle zusammen und dann dreht er das Ding ein bisschen, addiert die wieder zusammen und da, wo irgendwas minimal, die Abweichung minimal ist, dann sagt er, das ist meine Linie. Und so macht man das auch bei Netflix und wie sie alle anderen heißen. Und dann weißt du, okay, der Typ hat das und das gut bewertet, der auch, dann kann ich vielleicht noch an die Schule, da gibt es so einen Vektor, XY und so, wenn ihr so eine Gerade gemacht habt, ne? So ein Vektor, und dann kannst du zwischen 2 Graden so einen Winkel berechnen. Genau, und ihr erinnert euch, dass wir jetzt viele Zahlen da reingeschrieben haben, ne? Dann schreibst du alles runter und dann kannst du einfach die Bewertung von den Leuten nehmen, das tust du einfach so, als ob das eine Gerade wäre und berechnest den Winkel. Und wenn der Winkel niedrig ist, dann passt das und dann sagst du, pass mal auf, das ist genau so wie das. Ganz trivial gesagt.
Okay, und das heißt, Netflix weiß, was die Zielgruppe als nächstes will. Sie möchte 0,5 Liebe, sie möchte 1 Schießen, 0 Schwert. Also, weißt du? Also
genau.
Die nächste Serie bauen wir so, damit die größte Zielgruppe von uns die mag. Und gleichzeitig ist es dann ja Self-Fulfilling Prophecy, weil sie lernen, welche Menschen haben wir, was wollen die. Und sie sagen den Leuten direkt, ach übrigens, der Dieter, der ist ja genauso wie du, der guckt die Serie, bitte guck die auch. Und sie wissen, dass du die Serie auch mögen wirst. Das ist ja
genau. Klasse.
Also im Grunde mache ich das zielgruppenspezifisch. Wir hatten das in der Vergangenheit. Personas, ne? Da kommt es wieder.
Ja, ja.
Also ich bilde Personas raus.
Ja, genau. Ja.
Und mache dann so eine Art Retargeting. Wenn was die gerne gucken, spiele ich den halt rein und versuche halt möglichst viele dabei zu erreichen.
Ja, genau.
Cool.
Krass. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wo geht's hin, was wollen wir eigentlich damit machen? Ne? Was ist, also zum Beispiel für den Mittelstand, was da interessant? Ne? Da kannst du sagen, okay, ihr habt viele Daten, wir wissen nicht genau, was ihr damit macht.
Big Data und Industrie 4.0, das sind ja immer die Schlagwörter.
Genau, so, und da geht's halt, also im industriellen Bereich geht's halt immer darum, ich lerne den Kunden kennen und mache das, was Netflix und Amazon auch macht, irgendwie den Kunden vorschlagen. Ich berücksichtige ein bisschen die Zeit, die sich damit verändert und that's it. Problem für uns ist immer, dass wir in Deutschland ein bisschen immer hinterher sind, weil in Amiland wird das sehr viel gemacht. In Deutschland wird es natürlich auch gemacht, aber es hinkt immer hinterher. Wenn wir mit Kunden sprechen, ist es immer ein bisschen zäh. Ja, es ist irgendwie wichtig. Aber was anderes ist wichtiger. Komm, lass uns lieber das machen. Ja, genau. Okay, wir können aber vielleicht ein bisschen anfangen. Also man muss da, gehört ein bisschen Geduld zu.
Warum ist das so? Was glaubst du?
Amiland ist halt anders aufgestellt. Ne? Also es gibt viele Superreiche, die mit neuen Ideen groß geworden sind. Die haben viel Geld, die sagen, ich sponsor Geld, ich verstreue es, ich statte Universitäten mit viel Geld aus, sodass sie viel forschen können. Und dadurch entsteht dann eine gewisse Qualität, weil es gibt viele Leute, die sich mit bestimmten Sachen auseinandersetzen. Es wird viel ausprobiert, es gibt genug Geld, was da ist, um Sachen auszuprobieren. Und die Jungs, die das Geld haben, wissen ganz genau, bei den meisten Sachen klappt es nicht. Und wir pumpen so viel Geld rein, dass ein paar Sachen klappen werden. Und dann verdienen wir noch mehr Geld. Brauchen wir zwar nicht, aber wir können es und wir machen es.
Ja, und weil sie so ja auch reich wurden, wissen sie es zu schätzen auch.
Genau. So, und das gibt es hier in Deutschland so nicht. Es gibt nicht die großen Universitäten, die mit mehreren Milliarden von also von daher sind wir ein bisschen hinten an. So, für uns ist natürlich interessant, was können wir in diesem ganzen Roboterbereich zukünftig irgendwie machen. Was ist cool, weil es auf Sicht wird es so sein, dass halt das, was wir, was klar ist, irgendwann werden die Haushaltsroboter kommen. Also jetzt natürlich diese Staubsaugerroboter super, aber wir wollen natürlich einen R2D2 oder C3PO bei uns haben und nicht irgendwie so einen Staubsaugerroboter. Das heißt, wie bauen wir so einen Roboter und was müssen wir machen? Und bis jetzt war es so, dass du brauchst immer einen relativ leistungsfähigen Rechner und jetzt werden die Chips aber so leistungsfähig, dass du irgendwie so einen neuronalen Chip praktisch in dein Handy reinbauen kannst. Und so, dass du bestimmte Sachen irgendwie nachbauen kannst, ohne dass du einen großen, super, duper, super Limpio-Computer hast. Und das heißt, dadurch entstehen dann, dadurch hast du das erste Mal die Möglichkeit, in so einem kleinen, mobilen Roboter, der durch die Wohnung fährt, irgendwie ohne Internetverbindung zum Beispiel mal zu sagen, der soll mal, wenn ich morgens reinkomme, sagen, ey, Rudi, oder wenn du reinkommst, soll er mal sagen, ey, frag dich, hab ich das schon mal hier gesehen? Rudi hat hinterher gesagt, du bist blöd, aber wieso?
warum darfst du hier sein?
Genau, und da, das werden, wenn man sich das auf Kickstarter anguckt, da gibt es immer wieder ein paar Roboterprojekte, so Spielzeugroboter, die dann irgendwie ein bisschen Überwachungsfunktionen haben, die dann Bespaßungsfunktionen haben für die Kinder, die dann gefundet werden mit 1 bis 2 Millionen Dollar. Und wo richtig was passiert und das wird halt zunehmen. Das heißt, je mehr du ein bisschen über diese Technik weißt, je mehr du weißt, wie das Gehirn funktioniert, weil es gibt viele Publikationen, du kannst unglaublich viele Programme runterladen und es selber ausprobieren, desto mehr kannst du in den Bereich Produkt denken, was kannst du da eigentlich machen, was kannst du Cooles machen, was kannst du Neues machen, sodass du auch selber mal ein bisschen innovativ sein kannst und nicht nur irgendwie immer das kopierst, was alle anderen schon 10.000 Mal gemacht haben. Und dann natürlich auf Perspektive und Dauer, was passiert eigentlich in 10 Jahren, was passiert in 20 Jahren, was passiert in 30 Jahren? Werden wir irgendwann von den Computern überrannt? Oder
werden wir es?
Schwierige Antwort.
Du musst jetzt was sagen.
Ja, okay. Es wird so sein, also die aktuelle Fragestellung ist, werden die Terminator 2-like, wird der Computer irgendwann intelligenter oder wird er überhaupt erstmal so intelligent wie wir? Und wird er irgendwann intelligenter sein? So, und heiß umstritten, lange Rede, kurzer Sinn, spricht ein physikalisches Gesetz dagegen, dass es irgendwie passiert? Nee, spricht es nicht, also wird es passieren. Also es wird unglaublich viel Kohle in diesen ganzen Bereich reingesteckt, weil du auf diesem Weg zum intelligenten Roboter, also mit Selbstbewusstsein ausgestattet, unglaublich viel Geld verdienen kannst. Deswegen machen das die ganzen Großen. EU hat das Human Brain Projekt, wo sie 1 Milliarde reingesteckt haben, um Grundlagenforschung zu machen und Technologien zu entwickeln, um der Industrie das zur Verfügung zu stellen, um weiter daran zu forschen. Amiland macht das die ganze Zeit und es wird also, die Prognose ist, irgendwann wird es halt passieren, 2030, vielleicht 2025, vielleicht 2040, 2050, dass die Maschine Bewusstsein entwickelt. Weil was wir machen, ist letztendlich, wir bauen das nach, was im Gehirn passiert. Früher, als man das noch nicht wusste, war es noch irgendwie, es gibt noch irgendwas, Seele und so weiter und so fort. Man hat dafür aber keinen Beweis gefunden, dass es sowas gibt. Jetzt weiß man aber, die Mechanik funktioniert und wir können die Mechanik nachbilden. Wir verstehen nicht, wie die Mechanik Large Scale funktioniert, aber wir können sie irgendwann bauen. Und da wir sowieso zum Schluss nur ausprobieren, aber wir so viel Rechenpower haben, dass wir Milliarden Sachen ausprobieren können, wird es irgendwann passieren. Das heißt, die Computer sind so leistungsfähig, dass wir ein komplettes Gehirn nachbauen können. Und dann ist, wenn das Gehirn intelligenter ist als du, ist klar, was passiert. Wenn du 10-mal intelligenter bist als Olli und Olli irgendwas vorschlägt, wirst du sagen, ja, total clever. Aber
genau.
Ja. Den Fall haben wir oft. Also das hast du schon ein treffendes Beispiel. Aber, genau. Nein, aber das, du hast gerade gesagt, es spricht kein physikalisches Gesetz dagegen.
Genau.
Okay, das heißt, du glaubst dran, dass die Roboter irgendwann intelligenter werden als wir?
Genau, der erste Punkt ist, glaube ich, werden Sie selbstbewusst sein, nehmen Sie sich selbst wahr. Das ist ja der spannende Teil. Alles andere ist ja ein bisschen Mechanik. Wie funktioniert Gesichtserkennung? Wie funktionieren diese ganzen Erkennergeschichten? Das ist mit mechanisch, wie mache ich so ein neuronales Netzwerk? Das funktioniert als easy, kriegen wir hin. Bewusstsein wissen wir nicht genau, was das ist.
Okay, aber wenn das kommt, dann...
Dann wird es schwierig und...
Dann kommt Skynet.
Ja, Skynet-Alarm, genau. Deswegen ist aber, und deswegen haben auch schon viele gesagt, ja, dann ist, ist der Untergang der Menschheit nicht mehr weit, weil wenn die Maschine intelligenter ist, ist vorbei. Weil du kannst dieser Maschine nicht beibringen, was Werte sind. Also du kannst es ein bisschen versuchen, aber sobald die Maschine signifikant schlauer ist, ist vorbei.
Ja, außerdem denkt die Maschine ja auch, was sollen diese 9 Milliarden Halbaffen hier?
Ja. Genau.
Die sind ja alle total briege.
Ja, total.
Okay, das war jetzt das Schlusswort für den ersten Teil.
Okay. Mit diesen schönen Gedanken schicken wir euch alle in den Tag. Ja, er wird kommen. Das Ende der Menschheit naht. Wir werden aber im zweiten Teil auflösen, dass es noch viel schlimmer wird, als wir alle denken.
Nein, es gibt Hoffnung.
Das ist Hoffnung.
Ja, ja, ja.
Die liegt in Elon Musk, weil der hat ganz viel rein investiert.
Das muss ich voll Action.
Das muss ich rausschneiden. Vielen Dank fürs Zuhören, Rudi.
Das hat nochmal wachgerüttelt.
Ja.
Alles gut.
Bis dahin. Ciao, ciao.